Ja, ich freue mich auch, euch wiederzusehen, dass ich wieder hier mal unter euch sein kann. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 16 bis 22. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Mit dieser so lebensentscheidenden Frage kam ein junger, reicher, in der jüdischen Gemeinde angesehener Mann zu Jesus. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass er alles besaß, was viele Menschen in dieser Welt begehren und erstreben. Doch dieser uns als reicher Jüngling bekannte Mann wurde von der Frage umgetrieben: Was wartet auf mich, wenn diese meine kurz bemessene Lebenszeit abgelaufen ist? Wird Gott mir gnädig sein? Wird er mir das ewige Leben schenken? Es plagte ihn die Frage, wie Gottes Urteil am jüngsten Tage für ihn ausfallen werde. Es fehlte ihm die Gewissheit der Teilnahme am Reich Gottes. Diese Frage nach dem ewigen Leben bewegt in unseren Tagen kaum noch jemanden in unserem Lande, beziehungsweise nur sehr wenige, wovon die Herzen unserer Mitmenschen erfüllt sind, was für die allermeisten die Hauptsache ist, das zeigen doch ihre Gespräche. Und dafür sind sie bereit, Zeit, Kraft und Geld zu opfern. Im Lichte der Ewigkeit betrachtet, sind nach dem Urteil des Wortes Gottes nicht nur bestimmte Tage für sie eine närrische Zeit, sondern ihre ganze Lebenszeit fällt unter das Urteil Gottes närrisch. Wenn nun unser junger Mann mit der durchaus aufrichtigen Frage nach dem ewigen Leben zu Jesus kommt, sollten wir doch meinen, dass das Gespräch mit unserem Herrn einen positiven Ausklang finden würde. War das nicht auch zu Pfingsten der Fall? Als viele die Frage stellten: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Sie hatten durch die Predigt des Petrus und die Wirkung des Heiligen Geistes ihre Verlorenheit erkannt und kamen zum lebendigen Glauben an Christus, den sie verworfen hatten. So war es doch später auch bei dem Gefängniswärter in Philippi, der Paulus fragte: Was muss ich tun, dass ich selig werde, dass ich gerettet werde? Und dem Paulus die beglückende, bekannte Antwort gab: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Und dieser Mann glaubte. Warum fand die Begegnung mit Jesus für diesen Mann ein so betrübliches Ende? War es der Reichtum an sich, der ihn daran hinderte, am Reich Gottes teilzuhaben? Das kann es nicht gewesen sein, denn auch ein Abraham und viele andere, die das ewige Leben empfangen haben, waren reiche Leute. Wo lag das Problem bei diesem Mann? Die Antwort, die Jesus dem jungen Mann gibt, bedarf einer Erklärung. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Dieser Mann hielt Jesus offensichtlich nur für einen guten, gelehrten Mann, Rabbiner, von dem er eine zufriedenstellende Antwort erwarten konnte. Von ihm konnte er doch sicherlich erfahren, so hoffte er, was er Gutes tun musste, um Gewissheit im Blick auf die Teilnahme am ewigen Leben haben zu können. Wenn Jesus ihm nun mit den Worten entgegnet: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Dann geht es ihm also an dieser Stelle nicht darum, den jungen Mann davon zu überzeugen, dass er selbst, Jesus, auch wahrer Gott sei. Vielmehr geht er auf sein mangelhaftes Verständnis ein. Jesus sei nur ein Mensch, wenn auch ein guter und in Sachen Theologie verständiger Mensch. Und er weist auf seinen himmlischen Vater hin. Nur Gott sei als einziger im absoluten Sinne gut. Gut ist nur einer. Und das bedeutet, nur Gott kann dir sagen, was gut ist. Somit halte dich einfach an Gottes Gebote. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote, nämlich Gottes Gebote. Wenn nun der junge Mann die Frage stellt, welche, dann deutet das darauf hin, es müsse doch noch etwas darüber hinaus an guten Werken geben, um sich das ewige Leben zu verdienen. Er kannte ja die Gebote Gottes. Jesus lässt sich darauf nicht ein, sondern zitiert einige Gebote aus 2. Mose 20, nämlich das 6., 7., 8., 9. und 5. Gebot und fügt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aus 3. Mose 19 hinzu. Mit dem Brustton der Überzeugung kam es ohne zu zögern aus dem Munde des reichen Jünglings: Das habe ich alles gehalten. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das habe ich alles gehalten. Ähnlich konnte es Paulus aus seiner Zeit als Gelehrter und doch unwissender Pharisäer bezeugen. Nach der Gerechtigkeit, so schreibt er rückschauend im Philipperbrief, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Im Blick auf das Halten dieser Gebote hatte unser junger Mann ein reines Gewissen vor Gott und auch vor den Menschen. Und dennoch konnten ihm diese guten Werke keine Gewissheit des ewigen Lebens geben. Was fehlt mir noch, so fragt er. Gibt es darüber hinaus noch irgendein gutes Werk, das ich tun sollte? Nun, wir die zentrale Botschaft des Römerbriefes kennen und die Worte aus der Bergrede Jesu, wissen, dass es unmöglich ist, durch die Werke, die das Gesetz fordert, vor Gott gerecht zu werden und somit das ewige Leben zu empfangen. Dabei ist es genauso, wie Jesus sagt: Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Gäbe es einen Menschen auf dieser Erde, der in jeder Hinsicht nach innen und nach außen Gottes Gebote halten würde, so könnte er sich damit das ewige Leben erwerben. In diesem Sinne, also hypothetisch, schreibt Paulus in Römer Kapitel 2 Folgendes. Der, das heißt Gott, einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Also solchen gibt Gott, schenkt Gott das ewige Leben, schreibt Paulus. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Und jetzt kommt es wieder. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Dass es diesen Menschen nicht gibt, dass Paulus hier nur hypothetisch spricht, dass es diesen Menschen nicht gibt, weder unter den Juden noch unter den heidnischen Nationen, das betont Paulus speziell dann noch in Römer Kapitel 3. Da schreibt er, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der vernünftig, verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und einige Verse weiter, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Somit gibt es durch das Streben nach dem ewigen Heil oder irgendeinem Segen von Gott durch gute Bemühungen keine Gewissheit, dieses Ziel zu erreichen. Darum hatte auch unser reicher Jüngling keine Gewissheit hinsichtlich der Erlangung des ewigen Lebens. Was fehlt mir noch? So fragt er. Gibt es noch irgendetwas, was ich tun soll, um das ewige Leben zu erlangen? Unter der Herrschaft des Gesetzes, das müssen wir uns einmal merken, und ich denke, das wissen wir auch, unter der Herrschaft des Gesetzes fehlt uns immer irgendetwas. Darum gibt es in den Gesetzesreligionen keine Gewissheit hinsichtlich der Teilhabe am ewigen Leben. Im Islam zum Beispiel gibt es keine Heilsgewissheit, keine Gewissheit im Blick auf den Eingang ins Paradies. Und auch in der römisch-katholischen Kirche gibt es keine Heilsgewissheit. Bis heute gilt das Wort aus dem Konzil zu Trient, verflucht sei, wer sich seines Heils gewiss ist. Das gilt auch heute noch. Verflucht sei, wer sich seines Heils gewiss ist. Aber auch wir, die wir von der Vergebung unserer Sünden wissen und dass wir aus Gnade allein das ewige Leben haben, machen aus der Nachfolge Jesu oft einen Gesetzesweg. Wir praktizieren die Ermahnungen der Heiligen Schrift oft so, als stünden wir noch unter der Herrschaft des Gesetzes und stützen uns mehr auf unsere Verbesserungsversuche als auf Christus, auf ihn allein. Stattdessen sollten wir im Bewusstsein unserer ständig gegenwärtigen, unverbesserlichen Ich-Natur in der ständigen Abhängigkeit von Christus und seiner allgenügsamen Gnade leben. In ihr haben wir nicht nur Vergebung, sondern auch das neue Leben zur Verherrlichung Gottes und ein vollkommenes Heil. In seiner uns zugerechneten Gerechtigkeit. Was versuchen die Gläubigen nicht alles, um ihre frommen Ziele zu erreichen und welch einem Frömmigkeitsstress setzen sie sich dadurch aus? Vermehrter Gehorsam, vermehrte Treue, vermehrte Hingabe, vermehrtes Gebet, vermehrtes Bibellesen, vermehrtes Zeugnisgeben und so weiter. Und all das nicht als Frucht der Glaubensgerechtigkeit, sondern als fromme, ich-bezogene Leistung. Und dabei kommen wir immer wieder zu kurz. Es fehlt immer etwas und man versucht, diesen Mangel in irgendeiner Weise auszugleichen, um zur Gewissheit des Segens zu gelangen. Bei dem reichen Jüngling war es das ewige Leben. Bei uns ist es dann nicht so sehr das ewige Leben, von dem wir ja wissen, dass wir es allein aus Gnaden durch den Glauben empfangen haben, sondern irgendwelche Segnungen auf unserem Glaubensweg versuchen wir dadurch zu erreichen, dass wir uns verbessern hier und da. Das ist kein Wachstum in der Gnade, sondern das ist ein Wachstum hinsichtlich eigener Frömmigkeit, eigener Leistungen. Von diesem Weg des Gesetzes versucht unser Herr den reichen Jüngling weg und auf den Weg der Gnade zu führen. Diesen Weg der Gnade zeigt unser Herr nun dem reichen Jüngling, indem er ihn dazu auffordert, ihm nachzufolgen. Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Folge mir nach. Denn in ihm, in Christus, ist der Triumph der Gnade erschienen. Und darauf liegt hier die Hauptbetonung. Folge mir nach. Und nicht auf das Loslassen seines Reichtums, wenn Jesus diese Worte zu ihm spricht. Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. Darauf liegt hier in dieser Antwort nicht die Hauptbetonung, sondern darauf, dass der Herr Jesus sagt zu ihm: Folge mir nach. Die Aufforderung Jesu, alles zu verkaufen, dient lediglich dazu, ihn an das erste Gebot zu erinnern. Neben Gott keine anderen Götzen zu haben, um auf diese Weise sein geteiltes Herz in das Licht Gottes zu stellen. Was das Gesetz von uns fordert, nämlich Vollkommenheit, willst du vollkommen sein, das haben wir nur in unserem Herrn Jesus Christus, in seiner wunderbaren Gnade. Das Hängen am Geld, bußfertig dem Herrn zu bekennen und eine ungeteilte Hingabe allein in der Gnade Jesu zu suchen, Jesus nachzufolgen, dazu war er nicht bereit. Und da unterschied er sich von den Kindern, von denen Jesus einige Verse zuvor spricht. Ich will uns diese Verse vorlesen und dann sehen wir diesen Unterschied. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie legte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an, aber Jesus sprach: Lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Himmelreich. Wer dieser Art ist, wie sie die Kinder haben, dem gehört das Himmelreich. Und er legte die Hände auf sie und zog von dort weiter. Wie ein Kind also, demütig zu Jesus zu kommen, dazu war dieser reiche Jüngling nicht bereit. Statt Zuflucht bei Jesus und in der Gemeinschaft mit ihm den Sieg über seine Habsucht zu suchen, ging er betrübt davon. Darin bestand sein tiefstes Problem. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Um es noch einmal zu sagen, es war nicht der Reichtum an sich, sondern es war die Tatsache, dass er ein geteiltes Herz hatte. Zum Teil wollte er Gott dienen, auf der anderen Seite aber hing sein Herz an diesem Reichtum, an seinen vielen Gütern. Und der Herr Jesus fordert, was das Gesetz fordert, eine Vollkommenheit, und die findet man nur in ihm selbst, in seiner Gnade und nicht durch das Halten des Gesetzes. Da fehlt immer etwas an der Vollkommenheit. Aber in Christus haben wir ein vollkommenes Heil. In Christus haben wir eine vollkommene Hingabe. In Christus dürfen wir all das praktizieren, wovon ich vorhin gesprochen habe, dass es oftmals bei uns lediglich eine fromme Leistung ist. Beten, Bibel lesen und all diese wichtigen Praktiken in der Nachfolge Jesu sind dann eine Frucht der Vollkommenheit, die wir in Christus haben. Und da fehlt gar nichts mehr. Selbst wenn wir uns hier und da anklagen müssen, dass wir das eine oder andere vernachlässigt haben, so haben wir doch unsere Vollkommenheit in Christus, in ihm allein. Und insofern liegt die Hauptbetonung hier nicht auf dem Loslassen des Reichtums, sondern darauf, dem Herrn, seiner Gnade nachzufolgen. Und wie ich bereits sagte, dazu war dieser junge Mann nicht bereit. Er ging betrübt davon. Das war sein tiefstes Problem, nicht der Reichtum an sich. Wir wissen nicht, was aus diesem Mann geworden ist. Wurde er später doch noch von der Gnade Jesu überwunden? Das wäre wunderbar. Dann würden wir ihn in der Herrlichkeit kennenlernen. Wir müssen uns allerdings der traurigen Tatsache stellen, dass Jesu Bemühungen, den Menschen für das Reich der Gnade zu gewinnen, damals wie heute tut es durch die Gemeinde, nicht in allumfassender Weise von Erfolg gekrönt sind. Auch die besten Ratschläge für Seelengewinner können nicht jeden Menschen dazu bewegen, an Christus zu glauben, in dem die Gnade erschienen ist. Hier rühren wir an das Geheimnis der göttlichen Erwählungsgnade. Es ist eine Tatsache, dass das Evangelium, auch wenn es von Menschen geleitet von göttlicher Weisheit in Worten und Werken bezeugt wird, unterschiedlich aufgenommen wird. Als der Apostel Paulus während seiner Gefangenschaft in Rom den Juden das Evangelium Gottes von seinem Sohn in verständlicher Weise vom Alten Testament her erklärte, heißt es, die einen stimmten dem zu, was er sagte, die anderen glaubten ihm nicht. Und das hatte Paulus während seines gesamten Dienstes am Evangelium von der Gnade Gottes in Christus immer wieder erlebt. Die einen glaubten und die anderen verwarfen das Evangelium von der Gnade. Und so schreibt er den Korinthern im 2. Korintherbrief folgendes. Kapitel 4. Darum, weil wir dieses Amt haben, diesen Dienst, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Das heißt, wir gebrauchen nicht irgendwelche Tricks, um bei der Verkündigung des Evangeliums zum Erfolg zu kommen. Irgendwelche unlauteren Methoden. Wir gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, machen es auch nicht den Menschen angenehmer. Sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Wenn es dennoch nicht angenommen wird, ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen. Denn der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Die einen stimmten dem zu, was Paulus und seine Mitarbeiter verkündigten, und die anderen glaubten nicht. So schlossen sie sich selbst aus vom Himmelreich der Gnade Gottes in Christus. Unser Herr Jesus selbst hatte es auch immer mit diesen unterschiedlichen Reaktionen auf den Ruf der Gnade zu tun. Wie mag es unseren Herrn betrübt haben, als der junge Mann ihn verließ, von dem es bei Markus heißt, dass Jesus ihn ansah und ihn liebgewann. Der Herr Jesus hat ein Herz für alle Menschen, auch für diesen reichen Jüngling. Er gewann ihn lieb und war sicherlich sehr betrübt darüber, dass er nicht einging in das Reich der Gnade. Welch eine Freude ist es für unseren Herrn, wenn ein Mensch sich in seiner Sündhaftigkeit und seinem Unvermögen ihm zuwendet, um auf ewig selig zu sein. In seinem Unvermögen. Ja. Was machen wir mit unserem Unvermögen, wenn wir merken, wir haben irgendwo charakterlich Schwächen und Bindungen und, naja, bei dem reichen Jüngling war es das Geld, an das er gebunden war. Was machen wir dann? Versuchen wir selbst damit fertig zu werden? Oder unser stolzes, ehrsüchtiges Wesen, das so tief in uns verwurzelt ist. Was machen wir denn damit? Wie gehen wir damit um? Versuchen wir uns krampfhaft zu verbessern? Oder aber gehen wir zum Herrn Jesus und sagen, Herr, so bin ich. So bin ich. Genau das Gegenteil von dem, was du von mir erwartest. So bin ich von Natur aus. Und so bleibe ich auch in mir selbst, in meiner Natur. Die ist nicht verbesserungsfähig. Sie bleibt so, bis ich hier einmal die Augen schließe und bei dir bin, Herr. Aber deine Gnade reicht aus für mich. Sie ist genug. Nicht nur zur Vergebung, sondern sie triumphiert auch über diese bösen, in uns wohnenden Anlagen. Wir gehen also mit unserem Unvermögen, mit unserer Sündhaftigkeit und Unvermögen zu ihm. Und das war der Fehler hier bei dem reichen Jüngling. Er hätte sagen müssen, Herr, ich hänge an meinem Reichtum und ich werde damit nicht fertig. Ich möchte gerne davon loskommen, aber ich kann es nicht. Herr, erbarm dich über mich. In dir ist doch die Gnade erschienen. Ich werde damit nicht fertig, aber du und du allein wirst damit fertig. Und so dürfen wir getrost sein und gewiss sein, dass wir auf ewig bei ihm sein werden. Amen. Am kommenden Sonntag werden wir uns dann, so Gott will, mit der nachfolgenden Unterhaltung Jesu mit seinen Jüngern befassen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Herr, es ist so. Wir sind böse von Jugend auf, wie es dein Wort sagt. Wir sind nicht in der Lage, dein Gesetz zu halten. Wir haben nicht das Vermögen. Wir sind und bleiben Sünder in uns selbst. Und darum kommen wir zu dir. Bei dir ist lauter Gnade für Sünder. Triumphierende Gnade. Wunderbare, erstaunliche Gnade. Und unter dieser Gnade möchten wir unseren Weg gehen, froh, dankbar und gewiss des ewigen Lebens. Amen.